Wie alt ist eigentlich deine Matratze? Liegt dein Kopf auf dem passenden Kissen? Ist deine Bettdecke für dich geeignet? Die zertifizierten Schlafexperten bei Alnatura helfen dir gern. Lass dich kostenlos beraten, persönlich oder per Online-Fragebogen auf alnatura.de. Spare dort auch 10% auf deinen Einkauf mit dem Code STRAND. Alnatura, natürlich mit 2L. Schlaf gut, träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so, wie es hätte sein können. Ich lehne mich über die Bastgondel eines kunterbunten Heißluftballons. Normalerweise bin ich kein großer Freund von Höhen. Um ein Haar hätte ich auf diese Ballonfahrt verzichtet. Jetzt bin ich heilfroh, mich gegen diese Angst entschieden zu haben. Es ist früh am Morgen. Die Sonne geht gerade auf. Die Welt fühlt sich wohltemperiert an. Der Teil der Welt, über dem ich mit einer kleinen Gruppe anderer Reisender allmählich in den Himmel steige, ist Kappadokien. Die Region der heutigen Türkei erstreckt sich in etwa über die Provinzen Neuşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir und Kayseri. Landschaftlich ist dieser Teil Kappadokiens mit seinen extravaganten Felsformationen in Vulkangestein absolut einmalig. Die Luft riecht wie ein Kuraufenthalt. Klar, gesund, frisch. Ich bin so wach wie selten in meinem Leben. Stück für Stück schiebt sich die orangefarbene Sonnenscheibe höher und höher. Dabei wird sie immer heller und stößt damit ein Spiel aus Licht und Schatten an, das vergeblich seinesgleichen sucht. Weit über mir ist der Himmel noch fast Nacht. Ein Blick ins All. In einem Farbverlauf von Schwarz über Aubergine zu Babyblau wird er immer heller, je näher er der aufsteigenden Sonne kommt. So ungefähr muss es sich als Säugling angefühlt haben, unter einem Mobile zu liegen. Nur, dass ich nicht liege und nach oben schaue, sondern selbst das Mobile bin und mich mehr und mehr vom Boden der Tatsachen entferne. Ein Schauspiel von so unglaublicher Schönheit, dass ich unwillkürlich die Arme ausbreite, um die ganze Welt zu umarmen. Dabei stoße ich mit der Hand gegen einen Mitpassagier. Der Moment ist mir peinlich, doch der Mann sagt nichts. Als sich unsere Blicke treffen, lege ich so viel Entschuldigung in meinen, wie nur irgend möglich. Mein Gegenüber aber lächelt mich nur mild und freundlich an. Von Zeit zu Zeit lässt der Ballonführer mehr Gas in unsere bunte Kuppel strömen. Das zischende Geräusch, wenn Propan auf Feuer trifft, klingt nach dem Atemzug eines Riesen. Mit jedem neuen Gasstoß steigt mein Vertrauen in die Sicherheit unseres Luftschiffs. Es kommt mir plötzlich gar nicht mehr seltsam vor, dass wir fliegen. Einige andere Ballons, nicht weniger bunt und farblich ausgefallen als unserer, sind bereits höher in der Luft als wir. Viele heben gerade ab, andere warten noch auf ihren Start. Mit dem Ballon über das Love Valley zu fahren, ist eine beliebte und gut besuchte Touristenattraktion. Das macht Kappadokien von oben aber als Erlebnis nicht eine Unze weniger beeindruckend. Der Bast der Ballongondel knirscht, als ich die Balustrade mit beiden Händen umklammere. Höhenangst hin oder her, ich riskiere einen Blick nach unten. Das Schattenballett der aufgehenden Sonne gewinnt dort unten nochmal eine ganz neue Dimension. Die Topographie Kappadokiens ist geprägt von vulkanischer Aktivität. Diese hat Unmengen von Tuffgestein aufgeschüttet, das jetzt überall die weichen Hügel bedeckt und von sanften Tälern durchzogen ist. Die Felsen weisen eine sehr unterschiedliche Härte und Beschaffenheit auf. Über Jahrhunderte und Jahrtausende haben die Erosionskräfte zahllose Schwachstellen im Gestein gefunden und sie ausgehöhlt. Zurückgeblieben sind die bizarren Formen und Figuren, für die Kappadokien heute berühmt ist. An einigen Stellen gleichen die sandhellen Felsen kilometerlangen Dünen. Andernorts sind sie dunkler und sehen aus wie Fabelwesen, Riesen oder Drachen. Oder aber die Felsen sind so einzuordnen wie manche Werke der abstrakten Kunst. Ich kann all diese Skulpturen und Landschaften vom Ballon aus bis zum Horizont betrachten. Am beeindruckendsten aber ist, wie die aufgehende Sonne bizarre Schatten über dieses unwahrscheinlichste aller Naturpanoramen kriechen lässt. Die eigentlichen Stars dieses Tals aber sind nicht in der Ferne auszumachen, sondern direkt unter uns. Ich wage es, mich noch ein wenig weiter aus der Gondel zu lehnen. Das Love Valley verdankt seinen Namen den etwas pikanten Formen, die Wind und Wasser hier aus dem Tuff geschält haben. Hunderte von steinernen Phallus-Symbolen recken ihre Köpfe gen Himmel. Einige der Steinpenisse haben die Höhe eines Einfamilienhauses. Diese Felsendome stehen da unten wie eine kleine Armee, die sich vor dem Hintergrund dieser saphirfarbenen Landschaft abzeichnet. Es will und will nicht in meinen Kopf, dass das da unten Natur ist und nicht das Werk eines größenwahnsinnigen Künstlers. Die anderen Menschen in der Gondel unseres Ballons müssen eine ähnliche Erfahrung machen wie ich. Niemand spricht. Nicht alle Münder sind geschlossen. Finger zeigen dahin und dorthin. Augen folgen ihnen. Köpfe nicken. Stimmbänder produzieren sprachlose Laute. Oh und oh, und ein Wow, das zu meiner Überraschung von mir ausgeht und doch von sehr weit weg zu kommen scheint. Der Ballonführer weist mit dem Arm nach Südosten. Dort, sagt er, liege Göreme, sozusagen das Kronjuwel dieser Landschaft und auf jeden Fall einen Besuch wert. Das muss er mir nicht zweimal sagen. Gegen Mittag steige ich aus einem Bus und bin in Göreme. Das kulturelle Zentrum Kappadokiens ist vor allem der historische Nationalpark, ein riesiges Freiluftmuseum. Seit 1985 gehört das ganze Areal mit seinen Steinfiguren und Höhlenbehausungen und den unterirdischen Kirchen zum Weltnaturerbe der UNESCO. Ich besichtige eine solche Kirche. Es ist seltsam, diese Katakomben zu betreten. Der Weg führt in die Tiefe und ins Dunkle. Die ganze Sache fühlt sich an, als würde man ein Versteck betreten. Für einen Moment gehe ich davon aus, dass man am Eingang ein geheimes Passwort von mir verlangen wird. Das Passwort kann ich nicht nennen und bin entlarvt als einer, der vieles ist, aber ganz sicher nicht eingeweiht. Der Mann am Einlass, also dem Eingang in das Höhlensystem, in dem ich die gesuchte Kirche offenbar auf eigene Faust finden muss, fragt mich natürlich nicht nach der geheimen Losung. Er lächelt mich einfach nur an. »Have fun«, sagt er, als ich ihn passiere. Vor mir sehe ich den dunklen Gang, der in die Tiefe führt. Ich bin noch nicht mal drin und schon spüre ich den Temperaturunterschied. Die kleinen Härchen an meinen Unterarmen stellen sich auf. Aus der Tiefe strömt mir ein Geruch von Geheimnis und längst vergangener Zeit entgegen. Ich betrete eine Höhle auf der Suche nach einem angeblich reich gestalteten Kirchenraum. In meinem Kopf eckt dieser Gedanke hier und da an. Bunte Farben und bedeutende Gemälde in einer Höhle rufen in mir augenblicklich Vorstellungen an die Steinzeit hervor. Ich denke an Jagdszenen und Strichmännchen mit Bögen und Speeren, an Abdrücke von Händen. Diese Verknüpfung von Höhlenmalerei und prähistorischen Szenarien wird durch meine Reise nach Kappadokien nachhaltig aufgeweicht werden. Es ist eng in den wenig ausgeleuchteten Fluren, Gängen und Korridoren der riesigen Anlage. Ich biege um eine Ecke und plötzlich sind alle anderen Besucher weg. Niemand zu sehen. Keine Stimmen hörbar. Hier ist nichts außer mir, den Felswänden und dem Geräusch meiner Schritte. Man wünscht sich das natürlich auf Reisen, diese ruhigen Momente, in denen man sich nicht wie ein Tourist fühlt, sondern wie ein Entdecker. Als wäre ich seit langer, langer Zeit der erste Mensch, der diesen Ort betritt. Im Höhlenlabyrinth unter Göreme erweitert sich dieses Gefühl um einen schaurig schönen Nervenkitzel. Habe ich mich am Ende verlaufen in diesen endlosen Pfaden? Nach einigen Sekunden höre ich Stimmen, und im nächsten Moment sehe ich einen Mann und eine Frau händchenhaltend an der nächsten Abzweigung vor mir vorbeischlendern. Einige Gänge, Höhlenkreuzungen und Sackgassen später finde ich schließlich die frühchristliche Kirche. Ich schiebe mich durch einen schmalen Eingang, der nicht viel breiter ist als meine Schultern, und stehe plötzlich in einem Prachtsaal. Anders lässt sich der Raum, der sich vor mir auftut, nicht beschreiben. In Ausmaßen, die jegliche Vorstellungen von der Dimension einer Höhle sprengen, öffnet sich das Gewölbe vor meinen Augen. Die Größe der Höhlenkirche ist dabei nur die eine Seite der Medaille. Es ist die Gestaltung des Raumes selbst, die mir in einem einzigen Augenblick und ohne jede Vorwarnung den Atem verschlägt. Kuppeln, Säulen, Bögen, Portale, Altäre und Fresken. Bei Gott, Fresken. Da ist keine einzige Stelle, die nicht bunt und reich gestaltet wäre. Kein einziger Quadratzentimeter an den Wänden erinnert noch daran, dass ich mich in einer Höhle befinde. Ikonenbilder von Heiligen, Szenen aus dem Leben Jesu und dazwischen eine Vielfalt an gestalterischen Elementen, die sich in ihrer künstlerischen Qualität nicht vor den Kirchen der italienischen Renaissance verstecken muss. Perfekte Kreise und Rechtecke, die die Szenen und Bilder einrahmen, wie in einem erhabenen Comic. Die geschwungenen Linien von Arabesken. Eine Farbenpracht, die mich glatt aus den Socken haut. Rot und Grün und Gold und Blau und alles satt und voll und tief und mächtig. Ich kann nicht fassen, wie gut erhalten die Fresken sind. Sie erinnern mich entfernt an die Wände orthodoxer Kirchen, die ich in meinem Leben bisher besucht habe. Und doch sind sie ganz einzigartig und mit nichts zu vergleichen. Die Atmosphäre in der großen Kammer ist zu gleichen Teilen Staunen und tiefe Ergriffenheit. Das mehrsprachige Flüstern der Menschen um mich herum hallt von den Höhlenwänden zurück. Die Ehrfurcht aller Anwesenden ist mit Händen zu greifen. Hätte ich ein Einwegglas dabei, könnte ich mir ohne weiteres eine Portion davon abfüllen und als Andenken dieser Andächtigkeit mit nach Hause nehmen. Als ich später wieder ins Freie trete, haben sich die Lichtverhältnisse merklich gewandelt. Zunächst denke ich, dass das an meinen Augen liegt. Sie müssen sich an das schummrige Licht der Höhlen gewöhnt haben. Ein Blick auf die Sonne, die nun deutlich tiefer steht als noch vorhin, belehrt mich eines Besseren. Es ist später Nachmittag geworden. Verwunderlich ist das nicht. Eine Ballonfahrt mit Traumpanorama, eine Kirchenbesichtigung unter der Erde. Dieser Tag hat schon so einiges geboten. Genug habe ich deshalb aber noch lange nicht. Auf dem Weg zum Bus beschließe ich, nicht zurück ins Hotel zu fahren, sondern noch einen letzten Abstecher zu machen, um diesen Tag abzurunden. Die Geschichte Kappadokiens ist wie überall in Kleinasien so verworren, so vielschichtig und so wechselhaft, dass ich mir nicht einbilde, durch mein Lesen vor meiner Reise einen fundierten Überblick bekommen zu haben. Römer, Perser, Griechen, Seldschuken, Osmanen, Türken. Jede dieser Kulturen hat ihren eigenen Akt im Theaterstück der Vergangenheit Kappadokiens. Jede hat ihren Stempel auf diesem Teil der Welt hinterlassen. Und jede von ihnen ist für sich allein genommen schon so komplex, dass sie ohne weiteres Gegenstand eines ganzen Forschungs-, Lese- und Entdeckungslebens sein könnte. Da ich den historisch-kulturellen Aspekt meiner Reise aber nicht gänzlich vernachlässigen will, entscheide ich, mir eine Karawanserei anzusehen. Schließlich liegt Kappadokien an der einstigen Seidenstraße. Mit dem Bus mache ich mich auf zur Karawanserei in Sultanhani. Vom ersten Blick an zieht mich dieser mittelalterliche Bau in seinen Bann. Inmitten eines gepflasterten Platzes erhebt sich eine muslimische Burg. Sie erinnert mich an Festungsanlagen, wie ich sie aus dem maurischen Spanien kenne. Meterhohe Mauern strahlen Wehrhaftigkeit aus. Sie bestehen aus unterschiedlich großen Ziegeln, von denen noch die kleinsten so schwer sein dürften wie eine altmodische Waschmaschine. In regelmäßigem Abstand ragen runde Erker hervor, die nur deshalb keine Türme sind, weil sie die eigentliche Mauer in ihrer Höhe nicht überragen. Obwohl Sultanhani eine der bekanntesten und bedeutendsten Karawansereien Kappadokiens ist, hält sich der Touristenandrang in Grenzen. Das Licht des verblassenden Tages gewinnt zunehmend an Rottönen, als ich das Innere der Anlage erkunde und mich dabei wohltuend allein fühle. Ich sehe nur einen Mann mit dicker Brille und weißen Haaren. Das Objektiv seiner Kamera ist ein ziemlicher Klopper. Im Sekundentakt betätigt der Mann den Auslöser. Allein in der Zeit, die ich mir nehme, ihn zu beobachten, entstehen ein Dutzend Schnappschüsse. Bei näherer Betrachtung entpuppen sich die Steinarbeiten der Karawanserei weniger als das grobschlächtige Mauerwerk einer mittelalterlichen Burganlage. Vielmehr handelt es sich um filigranes Kunsthandwerk. Feine, geschwungene Linien und Muster durchziehen die Wände. Dreieckige Bögen mit verspielten Aussparungen. Die abstrakten Reliefs muslimischer Baukunst sind allgegenwärtig. Das Beeindruckendste aber an der weitläufigen Anlage mit ihren vielen Schlupfwinkeln, Alkoven und schattenspendenden Überhängen ist die Stimmung, die dieser Ort in mir wachruft. Es mag Einbildung sein oder am schwächer werdenden Sonnenlicht liegen, mit dem auch die Hitze dieses Tages mehr und mehr den Rückzug antritt. Vielleicht spielen auch mein historisches Halbwissen und meine romantischen Vorstellungen eine gewisse Rolle. Während ich mit kleinen, geradezu vorsichtigen Schritten durch die Karawanserei laufe, stellt sich in mir ein Gefühl der Entspanntheit, des Angekommenseins, des in Sicherheitseins ein. Gut möglich, dass es sich um Rückstände jener Emotionen handelt, die die Kaufleute entlang der Seidenstraße mit den Karawansereien verbunden haben müssen. Sobald man die massiven Tore in Sultanhani passiert, sind Tiere, Transportmittel und Waren in Sicherheit. Das Hochrisikogeschäft des mittelalterlichen Fernhandels wird an Orten wie diesem durch kurze Phasen des Durchatmens unterbrochen. Wieder ein Tag geschafft und immer noch florierend und immer noch am Leben. Ich nehme selbst einen Atemzug, der tiefer ist als nötig, um etwas von dieser Erfahrung mitnehmen zu können. Einige Stunden und zwei Busfahrten später liege ich im Hotel in meinem Bett und die Geborgenheit der Karawanserei hat mich glücklicherweise noch nicht verlassen. Mein Kopf ruht weich auf den gut aufgeschüttelten Kissen. Mein Körper lässt die Reste der vielen Bewegung aus meinen Muskeln fließen. Was für ein Tag! Ich bin geflogen, hoch oben über den Tuff-Formationen des Love Valleys. Ich bin hinabgestiegen in die frühchristlichen Tiefen der Höhlen in Göreme. Und die Ruhe, die ich jetzt empfinde, schmeckt noch deutlich wahrnehmbar nach der legendären Seidenstraße. Dabei bin ich mir sicher, nicht mal einen Bruchteil Kappadokiens gesehen und erlebt zu haben. Morgen wird ein guter Tag, flüstere ich leise zu mir selbst und schließe die Augen.